Hallo, ich grüße euch auch nochmal ganz herzlich hier aus der Bibliothek. Ich grüße euch, die ihr hier mit uns im Christhaus feiert und die, die jetzt bei YouTube mit dabei sind. Unsere Predigtreihe heißt Fragen, die unter die Haut gehen. Und in dieser Reihe wollen wir unser eigenes Leben mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und fragen, was prägt eigentlich mein Leben? Woran orientiere ich mich? Woher nehme ich meinen Wert? Was sind meine Ziele und meine Werte? Heute also die Frage, woran hängt mein Herz? Woran hängt mein Herz? Und vielleicht denkst du am Anfang mal ganz kurz darüber nach, was dieses Bild bei dir auslöst, dass dein Herz an irgendetwas hängt. Wenn du das hörst, denkst du da spontan eher an was Positives? Oder eher an etwas Negatives? Sollte man das eher vermeiden? Oder sollte man alles daran setzen? Was würdest du spontan sagen? Vermutlich werden viele von euch jetzt sagen, das kann man eigentlich gar nicht so pauschal sagen, weil es kommt ja sehr darauf an, woran das Herz hängt. Und das ist vielleicht schon die erste wichtige Einsicht heute Abend. Nicht ob du dein Herz an irgendetwas hängst, sondern die Frage, woran hängst du es? Bleiben wir mal einen Moment in Gedanken bei diesem Bild vom Hängenbleiben, vom Dranhängen. Es gibt ja Situationen, in denen es ziemlich hinderlich ist, wenn wir an etwas hängen bleiben. Wir haben das heute im Gottesdienst gleich am Anfang erlebt. Tim ist hängen geblieben mit seinem Fuß am Kabel und wups, war der Ton weg. Das ist doof. Ich war dieses Wochenende im Wald zu einem kleinen Waldspaziergang unterwegs und bin beim Laufen mit einem Fuß an einer Wurzel hängen geblieben. Das ist auch doof. Man stolpert, ich konnte gerade noch verhindern, ganz auf die Nase zu fallen. Oder stell dir vor, du hast es eilig, du gehst aus der Haustür raus, machst die Tür hinter dir zu und ein Zipfel von deiner Jacke hängt noch in der Tür. Doofe Sache. Hängen bleiben. In der Schule auch nicht so toll. Aber andererseits gibt es genau auch das Gegenteil. Es gibt Situationen, wo es mich unbedingt voranbringt, wenn ich an etwas hänge. Auch hier ist Tim unser gutes Beispiel. Das Kabel hängt an der Anlage und wenn es nicht dran hängt, dann gibt es auch keinen Ton. Bisschen doof. Ja? Es ist aber auch beim Wasserski oder Wakeboarden, wenn du sowas machst, entscheidend, dass du dich wo anhängst, sonst kommst du nicht voran. Oder auch beim Klettern. Da kann es lebenswichtig sein, woran du dich hängst. Und ob da ein festes Seil ist und auch eine Person oder ein Haken, der dich sichert und trägt. Genau das Gleiche gilt für die Frage, woran du dein Herz hängst. Je nachdem, woran du dein Herz hängst, wird es dich in deinem Leben enorm voranbringen, dir Halt geben oder es wird dich zu Fall bringen. Und deshalb laden wir dich heute Abend ein, dir diese Frage mal zu stellen. Woran hängt mein Herz? Martin Luther hat das einmal so gesagt. Das, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das klingt ein bisschen krass und vielleicht auch ein bisschen so, als ob es im Leben überhaupt nichts geben dürfte, was uns irgendwie wichtig ist oder am Herzen liegt oder wertvoll ist. Und das stimmt ja auch nicht. Mein Herz zum Beispiel hängt an meiner Frau. Mein Herz hängt auch hier an Marburg. Mein Herz hängt an der Musik. Mein Herz hängt an der Bibelforschung. Es gibt viele Dinge, die mir wichtig und wertvoll sind. Ist das also gemeint, mit das Herz an etwas hängen? Muss ich also vielleicht so wie ein indischer Fakir lernen, mich innerlich von allem loszulösen, zu nichts und niemandem irgendwie eine Beziehung aufzubauen, Social Distancing und Emotional Distancing hoch 10 sozusagen. Ein guter Christ ist jemand, dem im Leben alles irgendwie egal ist, außer natürlich dem Herrn Jesus. Und ich glaube, so ist es nicht gemeint, was Luther gesagt hat. Schon deshalb nicht, weil Jesus ja so einem abgeklärten, distanzieren und gefühllosen Idealbild auch überhaupt nicht entspricht. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder davon, dass Jesus Menschen lieb gewinnt. Er weint, als sein Freund Lazarus starb, weil er ihn so sehr liebte, heißt es da. Er weint, als er Jerusalem sieht, weil ihm die Menschen dort so am Herzen liegen. Er sagt einmal, es hat mich von Herzen danach verlangt, mit euch zusammen dieses Abendmahl zu essen, am Abend vor seinem Tod. Und wir lesen davon, dass es ihm den Magen umdrehte, als er die vielen verlorenen Menschen sah. Ein schönes Wort auch, jetzt müsst ihr mal nachlesen, Johannes 2, Vers 17. Jesus war angefressen. Steht da wirklich, als er die Händler im Tempel sah, die da nicht groß drüber nachdachten, worum es eigentlich geht im Tempel, sondern nur an ihren Handel dachten. Jesus war angefressen vom Eifer um das Haus Gottes, heißt es dort. Also, es geht nicht darum, dass wir herzlos sind oder dass wahre Geistlichkeit mit totaler Gefühllosigkeit gleichzusetzen ist. Oder dass mir alles egal ist und nichts wichtig oder wertvoll sein darf. Also, worum geht es? Ich will euch mitnehmen in eine kleine Geschichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Eine Geschichte, über die, glaube ich, gar nicht so oft gepredigt wird. Die Geschichte, die so davor kommt, die kennen wahrscheinlich viele von euch, die Geschichte von Jakob und Esau. Zwei Brüder, die sich immer wieder streiten und am Ende so schlimm, dass Jakob ins Ausland fliehen muss, weil sein Bruder Esau ihn umbringen möchte. Und im Ausland arbeitet Jakob dann 14 Jahre lang als Knecht im Betrieb seines Verwandten und er heiratet seine beiden Töchter. Das ging damals noch. Diese Geschichte mit den zwei Frauen, das ist auch eine spannende Geschichte, wird auch immer mal wieder drüber gepredigt, eine echte Räuberpistole, aber nicht für heute Abend. Die Geschichte, die ich heute Abend erzählen möchte, die kommt direkt danach, die beginnt an dieser Stelle. Jakob merkt nämlich nach diesen 14 Jahren, dass er bei seinem Verwandten auf die Dauer nicht auf den grünen Zweig kommen wird. Er wird ewig der Knecht bleiben, der da auf dem Feld schuften muss. Und deshalb verabredet er sich heimlich mit Lea und Rahel, seinen beiden Frauen, heimlich zu fliehen. Sie packen ihre 7 Sachen auf Kamele und auf Esel und machen sich bei Nacht und Nebel zurück auf die Reise nach Israel, wo Jakob eigentlich herkam. Und mitten in dieser Geschichte steht dann ein interessanter Satz. Rahel aber stahl den Hausgötzen ihres Vaters. Rahel aber stahl den Hausgötzen ihres Vaters. Dazu muss man vielleicht wissen, im Orient war es üblich, dass man Bilder von seinen Göttern im Haus aufstellte, damit sie dem Haus Glück und Segen bringen. Und so ein Familiengötterbild steckt die Rahel also heimlich in ihr Gepäck vor der Abreise. Aber die Flucht und auch der Diebstahl bleiben natürlich nicht unbemerkt. Nach 3 Tagen Reise sehen Jakob und seine beiden Frauen sich um und sie sehen am Horizont eine riesige Staubwolke. Der Schwiegervater rückt an und mit ihm eine ganze Truppe von Verwandten, die er zusammengetrommelt hat. Er stellt Jakob zur Rede und sagt, warum tust du mir das an? Nicht nur, dass du dich heimlich mit meinen beiden Töchtern vom Acker machst, ohne dass ich mich noch von ihnen entschuldigen kann, zu einem Überfluss klaut er mir auch noch meinen wertvollen Hausgötzen. Rückt also doch wenigstens den Familiengötzen wieder raus. Jakob weiß natürlich von nichts und sagt, wir haben nichts gestohlen. Schon gar keine Hausgötzen. Weil in unserer Familie gibt es überhaupt keine Götzen. Mein Opa Abraham, meine Eltern und ich, wir glauben alle nur an den einen Gott. Und bei uns gibt es keine anderen Götter. Und deswegen gibt es bei uns auch keine Götzenfiguren. Wir würden sowas nie machen. Schau dir also ruhig bei uns um, wenn du ihn irgendwo findest, darfst du die Person töten, die den Götzen geklaut hat. Eine brenzlige Situation. Der Schwiegervater durchsucht das ganze Lager, jedes einzelne Zelt und jede Packtasche. Und schließlich kommt er auch zum Zelt von Rahel. Die lag da in ihrem Zelt, auf ihrer Kameldecke, auf ihrem Kamelsattel. Wenn wir jetzt im Schülerpark wären, dann wäre das ein tolles Bild. Ihr würdet da alle auf euren Picknickdecken sitzen, so wie Rahel auf ihrer Kameldecke. Und sie hat die Götzen darunter versteckt. Und ich lese diesen Text oder die paar Verse jetzt mal kurz aus dem Original, aus der Lutherbibel. Das muss man sich im Originaltext anhören, wenn ihr es zu Hause nachlesen wollt. 1. Mose 31. Da ging Laban in die Zelte Jakobs und Leas und der beiden Mägde und fand nichts. Dann ging er aus dem Zelt Leas in das Zelt Rahels. Rahel aber hatte den Hausgott genommen und unter den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Da sprach sie zu ihrem Vater: Mein Herr, zürne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauenweise. Daher fand er den Hausgott nicht, wie sehr er ihn auch suchte. Nein, Papa, ich kann leider nicht aufstehen, mir geht's gerade nicht so gut. Ich habe da so meine Tage. Ein fieser Trick, aber er führt zum Ziel. Der Vater entschuldigt sich bei Jakob, weil er nichts gefunden hat. Die beiden schließen ihren Frieden miteinander. Am nächsten Tag reist er wieder unverrichteter Dinge zurück nach Hause. Das ist übrigens nicht die einzige Betrügergeschichte in dieser Jakobsgeschichte. Lest sie mal durch. Der Mensch heißt ja schon Jakob. Der Name deutet schon auf Betrug hin. Und irgendwie hat das vielleicht auch auf seine Frau abgefärbt. Rahel verwahrt also diesen Hausgötzen weiterhin sicher unter ihrer Picknickdecke. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil ich finde, dass sie etwas Interessantes zeigt über die heimlichen Götzen, an denen unser Herz hängt. Wenn wir uns nochmal genau anschauen, was da in dieser Geschichte passiert. Rahel verlässt das Haus ihres Vaters und folgt ihrem Mann Jakob nach Israel. Und sie bricht in dem Moment nicht nur auf in eine neue Heimat, sondern natürlich auch in einen neuen Glauben. Glaube war damals immer Familiensache, also in der alten Familie, da gab es noch Götter und Götzen, aber in Jakobs Familie gab es nur diesen einen Gott, den Gott Abrahams und Isaaks. Für andere Götter war da eigentlich kein Platz. Und der Abschied von der alten Heimat war deshalb eigentlich auch ein Abschied vom alten Leben, vom alten Glauben und auch von den alten Göttern. Aber offenbar war es der Rahel doch irgendwie noch wichtig, diese alte Götterfigur aus ihrem Elternhaus einzustecken und heimlich mitzunehmen. Ihr Herz hing daran. Warum? Man könnte sagen, uff, ist ja nur ein kleines Stück Stein, kann sich doch einen neuen kaufen woanders oder selber einen basteln. Warum hing ihr Herz daran? Ich glaube, man muss verstehen, dass diese Hausgötter in der orientalischen Welt mehr waren als nur Figuren aus Ton und Stein. Sie standen symbolisch für die Werte, die in dieser Familie galten und die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Für die Mächte, von denen man sich bestimmen ließ. Für das, was seit Generationen in dieser Familie an Regeln, an Ordnungen, an Traditionen galt und weitergegeben wurde. Und auch wenn Rahel sich jetzt ganz offiziell für einen neuen Glauben und eine neue Familie entschieden hat, das Alte behielt natürlich immer noch und weiterhin seine prägende Kraft und seine Faszination in ihrem Leben. An der Oberfläche gehörte Rahel jetzt zu einer neuen Familie, zu einem neuen Gott, aber versteckt unter der Picknickdecke, da waren noch die alten Bindungen, die alten Verhaltensmuster, die alten Werte, die alten Traditionen, die sie in ihrer Familie von klein auf gelernt hat. Natürlich, das wird man so schnell nicht los. Daran hing ihr Herz. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, wie es uns oft geht. Offiziell, wahrscheinlich, wenn du diesen Stream anschaust oder hier im Christhaus mit dabei bist, folgst du Jesus. Und natürlich hast du keine anderen Götter. Aber versteckt unter unserer Picknickdecke schmuggeln wir oft die alten Götter mit, die wir als Kinder in unseren Familien kennengelernt haben, liebgewonnen haben. Verhaltens- und Denkmuster, die uns prägen, Prioritäten, von denen uns erzählt wurde, dass nur die im Leben zählen. Die Götzen, die wir von Kindesbeinen an erlernt haben. Was sind das für Götzen? Ich glaube, man entdeckt sie in seinem eigenen Leben am besten, wenn man mal danach fragt, welche typischen Sätze man zu Hause immer gehört hat. Welche Lebensweisheiten, die einen so durchs Leben bringen sollen. Aber auch welche Familiengeschichten. Wer waren so die Vorbilder, die Helden, von denen man immer wieder beim Mittagessen und beim Kaffeetrinken erzählt hat? Ich nenne mal ein paar Beispiele, was für Götzen das sein können. Vielleicht ist es bei dir in der Familie der Götze Leistung gewesen. dann hast du immer wieder gehört, streng dich an, dann wirst du was im Leben. Das hat man dir vielleicht schon in der Grundschule gesagt. Und dann hat man dir immer wieder die Geschichte erzählt von Opa Willi, der sich hochgearbeitet hat, vom einfachen Schichtarbeiter zum erfolgreichen Unternehmer. Und dann wurde gesagt, so machen wir das bei uns in der Familie. Und du hast früh gelernt, diesem Familiengötzen zu dienen. In der Hoffnung, dass der Götze des Erfolgs auch dich segnet, wenn du ihm nur genügend huldigst. Vielleicht war es bei dir zu Hause aber auch der Götze der Harmonie. Dann wurde gesagt, Hauptsache, wir haben uns alle lieb. Bloß keinen Streit. Da wird Unrecht auch mal unter den Teppich gekehrt. Tränen müssen möglichst unterdrückt werden. Und es wird immer wieder die Geschichte erzählt von Tante Erna, die sich immer für alle aufgeopfert hat und sich nie beklagt hat, obwohl sie von allen immer nur ausgenutzt wurde. Harmonie ist das höchste Gut. Bei uns tun wir alles, um den Frieden in der Familie zu wahren, nach innen und auch nach außen. Und so hast du gelernt, in deinem Leben diesen Götzen zu dienen, zurückzustecken, dich selbst aufzugeben, immer das zu tun, was andere wollen, Hauptsache, dass Harmonie herrscht. Und vielleicht merkst du, dass dieser Götze dich jetzt auch in neuen Beziehungen immer wieder prägt, neue Beziehungen, die du eingehst. Vielleicht gab es bei euch zu Hause auch den Götzen der Beliebtheit. Dieser Götze sagt, du bist dann etwas wert, wenn dich alle anderen mögen. Das Wichtigste ist das, was die anderen über uns denken, die Nachbarn um uns rum. Wichtig ist, dass du in der Schule viele Freunde hast, dass du zur In-Group gehörst. Und wenn du früh gelernt hast, diesem Götzen zu dienen, dann wirst du wahrscheinlich auch heute immer wieder danach fragen, was kann ich denn tun, damit mich die anderen mögen, damit sie mich akzeptieren. Was kann ich denn vermeiden, um nicht bei anderen anzuecken? Wie kann ich mich beliebt machen? Wie kann ich mir möglichst viele Freunde machen? Man könnte die Reihe fortsetzen. Man könnte noch viele andere Haus- und Familiengötter nennen, mit denen wir so leben. Vielleicht der Götze der Unabhängigkeit. Wir schaffen das alleine. Wir bitten niemanden um Hilfe. Wir machen uns von niemandem unabhängig. Oder vielleicht der Götze des Wohlbefindens. Sorge dafür, dass es dir gut geht. Du hast ein Recht auf Glück, auf ein erfülltes Leben. Deshalb nimm dir, was du vom Leben kriegen kannst. Das Wichtigste im Leben ist, dass es dir gut geht. Wenn dir das dein Leben lang erzählt wurde, dann wirst du alles tun, um diesem Götzen des Wohlbefindens zu dienen. Vielleicht nimmst du dir jetzt mal einen kurzen Augenblick Zeit und überlegst, ob es solche Götzen bei dir zu Hause gab oder gibt, ob es vielleicht solche prägenden Sätze gab, die du immer wieder gehört hast und die dich bis heute prägen. Ein Motto, das bei euch hochgehalten wurde, oder Heldengeschichten, die immer wieder erzählt wurden. Ich glaube, es ist heilsam, solche Hausgötzen erst einmal zu identifizieren und so unter der Picknickdecke herauszuziehen und sich das erstmal anzugucken und sagen, woran hängt denn mein Herz? Und jetzt ist es so, dass der nächste Schritt, nämlich solche Götzen loszulassen, uns unheimlich schwer fällt. Selbst dann, wenn wir sie erkannt haben. Irgendwie gehören sie ja zu unserem Leben. Und wir sind auch schon so daran gewöhnt, ihnen zu dienen. Weil unser Herz so sehr daran hängt, nehmen wir diese Götzen unserer Kindheit oft heimlich unter dem Sattel mit auf unsere Lebensreise und verstecken sie unter unserer Decke, egal wo wir uns gerade niederlassen. Ob das jetzt in der WG ist, wo du gerade bist, oder in deiner Küche, oder hier im Christhaus, oder wo immer du das hörst auf YouTube. Weil diese Götzen uns Halt geben, vermeintlich. Und weil sie uns Struktur und Orientierung geben. Weil sie uns sagen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und ja, du kannst solche Götzen auch dann unter deiner Decke haben, wenn du dich schon längst offiziell zu Jesus bekehrt hast. Und wenn du ein flammendes und brennendes Leben für Jesus führst und jedes Lobpreislied, was wir gesungen haben und gleich noch singen werden, von Herzen mitsingst. Man kann diese Götzen nämlich ganz gut mit Jesus kombinieren. Also zum Beispiel, wenn du gelernt hast, dem Götzen des Erfolgs zu dienen, dann bist du eben erfolgreich für Jesus. Wirst vielleicht ein toller Gemeindegründer, veränderst die Welt für ihn oder machst irgendwas Tolles, so ein World Changer, History Maker, Erfolg für Jesus. Und wenn du insgeheim dem Götzen Harmonie dienst, dann wirst du wahrscheinlich im Namen Jesu immer lieb zu allen Menschen sein, zu allem Ja und Amen sagen, um nur nirgendwo anzuecken. Und wenn du heimlich dem Götzen der Beliebtheit dienst, dann wirst du alles dafür tun, dass du als Christ bei allen Menschen beliebt bist. Und man dich bewundert und lobt, am besten noch für das, was du im Namen Jesu tust. Wenn du dem Götzen des Wohlbefindens dienst, dann wirst du auch in deiner Gemeinde immer danach fragen, ob Jesus dich auch wirklich glücklich macht. Ob du dich gut fühlst im Lobpreis und ob du in deiner Gemeinde dich wohlfühlst. Die Götzen, an denen unser Herz hängt, sind oft verborgen und gar nicht so gut zu sehen. Man kann sie super mit dem neuen Glauben verbinden, unter der Oberfläche trotzdem weiter mit sich rumschleppen. Das Problem mit diesen Götzen ist aber jetzt, wir denken, sie würden uns helfen, aber in Wirklichkeit können sie gar nicht helfen. Das steht überall in der Bibel. Sie sind ja dann doch nur selbstgemachte Götter und sie können nicht helfen. Wir basteln uns ja solche Götzen, weil wir denken, dass sie uns helfen zu einem gelingenden Leben, wenn wir ihnen nur gut genug dienen. Aber mit der Zeit merken wir es, eigentlich sind wir es, die ihnen dienen. Und wir versuchen dauernd, sie zufriedenzustellen. Wir hängen unser Herz an diese Götzen, weil wir hoffen, dass sie uns voranbringen, so wie das Zugseil beim Wakeboarden. Aber in Wirklichkeit merken wir, dass wir an ihnen hängen wie an einer Fußfessel. Sie geben uns keinen Halt, sondern sie halten uns gefangen. Und deswegen heißt Jesus nachfolgen immer auch, diese heimlichen Götzen loszulassen, an denen unser Herz hängt und die unser Leben prägen. Ich habe dich ja eben schon eingeladen, mal nachzugucken, was da so unter deiner Decke ist und an welchen alten Götzen dein Herz vielleicht hängt. Was musst du tun, um sie loszulassen? Überleg mal. Von welchen Gewohnheiten, von welchen Leitsätzen, von welchen Verhaltensmustern, von welchen Lebenszielen musst du dich vielleicht lossagen, weil sie für dich lebensbestimmend geworden sind. Du weißt, dass du einem Götzen dienst, wenn er dich daran hindert, Jesus nachzufolgen. Oder wenn er dich daran hindert, ganze Sache mit Jesus zu machen. Oder wenn er dein Leben mehr bestimmt, als Jesus das tut. Jesus hat einmal sehr deutlich gesagt, man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Zum Beispiel, wenn du dem Götzen Mammon dienst, also dem Ziel, dass es dir materiell gut geht, dann hängt dein Herz entweder an Mammon oder an Gott. Und an anderer Stelle sagt Jesus, wenn man seine Hand an einen Pflug legt, um einen Acker neu durchzuflügen, aber dann andauernd nach hinten guckt, weil da etwas ist, was einen zurückhält, dann ist es schwer, im Reich Gottes voranzukommen und ins Reich Gottes hineinzukommen. Als ein reicher junger Mann zu Jesus kommt, der im Leben eigentlich alles richtig gemacht hat und mit seinem ganzen Reichtum Jesus nachfolgen will und vielleicht ihn sogar Jesus zur Verfügung stellen will, sagt Jesus zu ihm, du kannst mir nachfolgen, aber dein Geld musst du vorher loslassen. Und dann heißt es, der junge Mann ging traurig weg. Es fällt uns so schwer, das loszulassen, woran unser Herz hängt. Und manchmal fällt es uns auch schwer, es überhaupt zu erkennen. Wir brauchen also beides. Zum einen die Weisheit, die verborgenen Götzen zu erkennen, auf denen wir sitzen. Und zum zweiten die Kraft, sie loslassen zu können. Und das Gute ist, um beides können wir Jesus bitten. Wir werden uns gleich noch Zeit nehmen, zusammen zu singen, zusammen zu beten. Und ich lade dich ein, dass du diese Zeit nutzt, um deine innere Picknickdecke mal vor Jesus zu lüften und zusammen mit Jesus mal drunter zu schauen, was da so verborgen ist. Um es dann Jesus hinzuhalten und ihn um Kraft zu bitten, dass du loslassen kannst. Für alle von euch, die hier im Christhaus mit dabei sind, wir haben hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch persönlich für euch beten, unter Einhaltung der Abstände. Wenn du zu Hause sitzt, vielleicht sitzt jemand mit dir, der auch mit dir zusammen beten könnte. Wenn du alleine zu Hause sitzt, vielleicht ist es der Moment, wo du jemanden anrufst, schon während der Gebetszeit oder vielleicht direkt nach dem Gottesdienst, um mit ihm darüber zu reden, und vielleicht könnt ihr am Telefon miteinander beten. Manchmal hilft es uns, wenn wir andere unter unsere Picknickdecke schauen lassen. Die können die Götzen vielleicht besser erkennen, denen wir dienen. Gott möchte uns in die Freiheit führen. Das ist eine Grundbotschaft, die sich durch die ganze Bibel zieht, von Anfang bis Ende. Wenn du zum Beispiel die 10 Gebote anschaust, ganz am Anfang der 10 Gebote heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit aus der Knechtschaft. Deshalb mach dir keine Götzen und bete sie nicht an. Das ist das erste Gebot, Freiheit von den Götzen. Und auch im Neuen Testament ist immer wieder die Rede davon, die alten Götzen loszulassen. Vielleicht hast du das manchmal gelesen bei Paulus und hast gedacht, ja, ich bin ja kein Götzendiener, gilt nicht für mich. Aber jetzt weißt du vielleicht, warum diese Stellen in der Bibel auch für dich hochaktuell sind. Gott lädt dich ein und er lädt mich ein, die alten Götzen loszulassen, auch wenn es uns schwerfällt. Aber wenn Gott uns etwas nimmt, woran unser Herz hängt, dann ist es nicht, weil er uns ärmer machen möchte, sondern weil er uns freier machen möchte. Woran hängt dein Herz? Hängt es an Fußfesseln, die dich zurückhalten und dich daran hindern zu laufen? Oder hängt es an dem einen Halteseil, das in die Ewigkeit hineinreicht und das sich nach vorne zieht, hinein in die Freiheit? Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und ich lade dich ein, dieses Angebot der Freiheit anzunehmen.